Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Lee Seon-un kreuz und quer durch Korea unter anderem darüber, dass eine bekannte Universität in Seoul die Fakultäten für Germanistik und Romanistik abschaffen will. Sie hören außerdem unsere Buchtipps und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Musik verbindet. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Nordkorea droht wegen US-Strebens nach neuem Mechanismus zur Sanktionsüberwachung mit Aktionen. USA liefern ATAC-MS-Raketen an die Ukraine. Südkoreas Bruttoinlandsprodukt steigt im Auftaktquartal um 1,3%. Nordkorea hat angesichts der Bemühungen der USA um einen neuen Mechanismus zur Überwachung der Nordkorea-Sanktionen gewarnt, dass es praktische Aktionen durchführen werde. Die USA wollen eine Alternative finden, weil das Mandat des Expertengremiums für den Sanktionsausschuss des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea wegen Russlands Veto nicht verlängert werden konnte und Ende April ausläuft. Nordkorea habe die Fähigkeit und Kraft, jede harsche Sanktion zu kontern, erklärte Kim Un-chol, Vizeminister für US-Angelegenheiten im nordkoreanischen Außenministerium, in einem Donnerstag von der Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Stellungnahme. Sollten die USA eine neue Version der Sanktionen einführen, werde Nordkorea stärkere praktische Maßnahmen ergreifen, um seine militärtechnische Stärke unumkehrbar zu machen und die Kontrolle über die Sicherheitskonstellation in der Umgebung zu verbessern, betonte er. Kim argumentierte weiter, dass die feindselige Politik der USA und der Sanktionsdruck zur Entscheidung Pjöngjangs geführt habe, sich atomar zu bewaffnen. Ein Beamter des südkoreanischen Vereinigungsministeriums sagte am Donnerstag, dass die Stellungnahme Nordkoreas Unmut und Nervosität angesichts der internationalen Diskussionen über einen neuen Mechanismus zur Sanktionsüberwachung zeige. Dies sei eher ein Beleg für die Wirksamkeit und Notwendigkeit der Nordkorea-Sanktionen. Nach dem Einsatz nordkoreanischer ballistischer Raketen durch Russland im Krieg gegen die Ukraine haben die USA neuartige ATAC-MS-Raketen mit einer Reichweite von 300 Kilometern an die Ukraine geliefert. Das bestätigte der nationale Sicherheitsberater der USA Jake Sullivan am Mittwoch vor der Presse im Weißen Haus. Auf Anweisung von Präsident Joe Biden seien ATAC-MS-Raketen bereits im März in der Ukraine eingetroffen, sagte er. Die Rakete ist eine ballistische Boden-Boden-Rakete. Sullivan erklärte, dass die Lieferung nach der Beschaffung und dem Einsatz nordkoreanischer ballistischer Raketen durch Russland gegen die Ukraine erfolgt sei. Weil es sich eine zusätzliche Befugnis und ein Budget gesichert habe, werde Washington weitere Raketen schicken, fügte er hinzu. Das US-Außenministerium hatte zuvor erklärt, die Lieferung sei nicht sofort bekannt gemacht worden, um die operative Sicherheit der Ukraine aufrechtzuerhalten. Die neue ATAC-MS-Rakete hat eine Reichweite von 300 Kilometern und kann Gebiete tief in der von Russland besetzten Halbinsel Krim erreichen. Daher wird sie als Waffe betrachtet, die für eine Kehrtwende in dem Krieg angesichts einer zurzeit für Russland günstigen Situation sorgen könnte. Die Europäische Union wird voraussichtlich Sanktionen gegen Schiffe vorschlagen, die nordkoreanische Militärgüter nach Russland befördern. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch unter Berufung auf Quellen der Europäischen Union. Die Kommission arbeitet an der Finalisierung ihres Vorschlags für ein 14. Sanktionspaket gegen Russland wegen dessen Einmarsch in die Ukraine. Westliche Staaten haben Nordkorea beschuldigt, Militärgüter einschließlich ballistische Raketen und Munition an Russland zu liefern. Das Bruttoinlandsprodukt Südkoreas ist in den ersten 3 Monaten dieses Jahres gewachsen. Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Donnerstag stieg das reale BIP im Auftaktquartal gegenüber dem Vorquartal um 1,3%. Verglichen mit dem Vorjahr wurde ein Zuwachs von 3,4% erzielt. Der private Konsum legte gegenüber dem Vorquartal um 0,8% zu. Der Staatsverbrauch stieg um 0,7%. Die Bauinvestitionen zogen um 2,7% an, demgegenüber schrumpften die Anlageinvestitionen um 0,8%. Die Ausfuhren wuchsen um 0,9%. Das reale Bruttoinlandseinkommen stieg um 2,5%. SK Hynix hat mit einem Rekordergebnis im Auftaktquartal dieses Jahres einen lang anhaltenden Abschwung stoppen können. Der koreanische Halbleiterhersteller gab am Donnerstag bekannt, dass er im Zeitraum von Januar bis März nach vorläufigen Schätzungen einen Betriebsgewinn von 2,88 Billionen Won oder 2,09 Milliarden Dollar erwirtschaftet habe. Im ersten Quartal des letzten Jahres hatte das Unternehmen einen Betriebsverlust von 3,4 Billionen Won verbucht. Das Ergebnis entspricht dem bisher zweithöchsten Betriebsgewinn in einem Auftaktquartal hinter dem Rekordergebnis von 2018. Der Quartalsumsatz legte gegenüber dem Vorjahr um 144,3% auf 12,42 Billionen Won oder 9 Milliarden Dollar zu. Damit wurde ein Rekordhoch in einem ersten Quartal erreicht. Der Nettogewinn betrug 1,9 Billionen Won oder 1,39 Milliarden Dollar. Leitende Beamte Südkoreas und der USA haben über eine engere bilaterale Zusammenarbeit in der Halbleiterindustrie und mehr Investitionen in diesen Bereich diskutiert. Laut dem südkoreanischen Ministerium für Handel, Industrie und Energie kamen der stellvertretende Handelsminister Yang Byung-ne und Ramin Tuloy, stellvertretender Minister für wirtschaftliche und geschäftliche Angelegenheiten im US-Außenministerium, am Donnerstag in Seoul zusammen. Yang wies darauf hin, dass die bilaterale Kooperation in der Spitzenindustrie und bei Lieferketten derzeit auf der Grundlage massiver Investitionen koreanischer Unternehmen in den USA ausgebaut wird. Er bat die USA um eine ausreichende Unterstützung im Rahmen der Subventionen nach dem CHIPS Act. Dann könnten koreanische Unternehmen mit dem gemeinsamen Ziel der Stärkung der Halbleiterlieferketten reibungslos in den USA investieren. Yang brachte Bedenken zur Sprache, dass die laufende Anti-Dumping-Untersuchung des US-Handelsministeriums zu Aluminium-Strangpressprofilen aus einer Reihe von Ländern, darunter Südkorea, zu umfangreich sei. Auch Visa-Probleme sprach er an, wenn koreanische Unternehmen im Zuge ihrer Investitionen in den USA Experten dorthin schicken wollen. Er bat um die Kooperation des US-Außenministeriums in der Angelegenheit. Medizinprofessoren in Südkorea verlassen ab dem heutigen Donnerstag ihre Krankenhäuser. Nach Branchenangaben werden Professoren der medizinischen Fakultäten landesweit, einschließlich solcher der großen 5 Krankenhäuser, abhängig von der Situation ihrer Fachgebiete ab heute zurücktreten. Sie hätten aus Protest gegen die Regierungspläne zur Gesundheitsreform, darunter die Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze, am 25. März kollektiv ihre Kündigungsschreiben eingereicht. Da mittlerweile 1 Monat vergangen ist, sollen die Kündigungsschreiben nun zivilrechtlich wirksam sein. Pang Jae-sung, Leiter des Krisenkomitees des Rates der Medizinprofessoren der Seoul-Nationaluniversität, sagte, ein Kündigungsschreiben sei die letzte Karte, die Professoren ziehen könnten. Die Regierung äußerte ihr Bedauern über die Entscheidung der Medizinprofessoren. Ein präsidialer Sonderausschuss für die Gesundheitsreform kam heute zu seiner ersten Sitzung zusammen. Zwei einflussreiche Organisationen der Ärzteschaft, die Koreanische Ärztekammer und der Koreanische Verband der Assistenzärzte, hatten jedoch erklärt, dass sie sich nicht daran beteiligen würden. Japanische Bürgergruppen haben über 180.000 Unterschriften von Bürgern gegen die Einleitung kontaminierten Wassers aus dem Atomkraftwerk Fukushima Daiichi ins Meer an die japanische Regierung übergeben. Das berichtete die japanische Zeitung Tokyo Shimbun am Donnerstag. Ihre Unterschriftenkampagne begründeten die Gruppen damit, dass in dem Abwasser auch nach der Aufbereitung mit dem Filtersystem ALPS nicht vollständig entfernte radioaktive Substanzen enthalten sind. Andere Methoden als die Einleitung ins Meer müssten ausreichend überprüft werden. Die Organisationen wollen weiterhin Unterschriften sammeln und diese an die japanische Regierung übergeben. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kreuzen quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Ihre Isuyan. Heute wollen wir über folgende Themen berichten. Es hat sich herausgestellt, dass der Anteil der Hochschulabsolventen an den südkoreanischen Erwerbstätigen im vergangenen Jahr erstmals die Marke von 50% übertroffen hat. Ebenfalls bemerkenswert ist, dass die Zahl der Hausmänner in Südkorea zum ersten Mal in der Geschichte die 200.000er-Marke überschritten hat. Näheres dazu im ersten Beitrag. Danach erfahren Sie, dass die Toksong Frauenuniversität als erste Hochschule in Seoul die Abteilungen für Germanistik und französische Sprach- und Literaturwissenschaft abschaffen will. Sie wählt für das nächste Jahr in den beiden Abteilungen keine Studienanfänger mehr aus. Nun gibt es die Sorge, dass die Geisteswissenschaften stark an Bedeutung verlieren. Mehr dazu im zweiten Beitrag. Im dritten Teil berichten wir darüber, dass die englischsprachige Version des koreanischen Musicals Marie Curie im kommenden Sommer im Charing Cross Theater im West End von London Premiere feiert. Das Stück wird vom 1. Juni bis 28. Juli aufgeführt und dies ist die erste langfristige West End-Aufführung eines koreanischen Originalmusicals. Zum Schluss hören Sie die Rubrik KBS Buchtipp mit Jan Dirks. Zeit für etwas Musik, gute Unterhaltung mit dem Lied Sorry I Hate You, gesungen von Cha Urim. Im vergangenen Jahr hat der Anteil der Hochschulabsolventen an den Erwerbstätigen in Südkorea erstmals die Marke von 50% überschritten. Den gestern veröffentlichten Daten des Statistikamtes zufolge lag die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea im vergangenen Jahr bei rund 28,4 Millionen und etwa 14,4 Millionen davon, damit 50,5%, haben einen Fachhochschulabschluss, Bachelor- oder höheren Bildungsabschluss. Es ist das erste Mal, dass diese Marke von 50% übertroffen worden ist. 2003 lag der Anteil bei 30,2% und übertraf 2011 die Marke von 40% und im vergangenen Jahr die von 50%. Je nach Unternehmensgröße war jedoch der Anteil der Erwerbstätigen mit Hochschulabschluss unterschiedlich groß. Bei kleinen und mittelständischen Unternehmen machen Erwerbstätige mit Hochschulabschluss einen Anteil von 47% aus. Dieser Anteil liegt aber bei Großunternehmen bei 79,5%. Damit haben 4 von 5 Mitarbeitern der Großunternehmen mindestens einen ersten Hochschulabschluss. Dieser Anteil bei Großunternehmen ist verglichen mit 20 Jahren zuvor um 24,2 Prozentpunkte gestiegen, während er bei kleinen und mittelständischen Unternehmen im selben Zeitraum um 19 Prozentpunkte zunahm. Bemerkenswert ist auch die Statistik, dass die Zahl der Hausmänner in Südkorea erstmals in der Geschichte die Marke von 200.000 überschritten hat. Dies kann auf die Auswirkungen der stark ausgeweiteten wirtschaftlichen Aktivitäten der Frauen zurückgeführt werden. Denn im vergangenen Jahr entfielen rund 93% des Beschäftigungszuwachses auf Frauen. Nach dem jüngsten Bericht des koreanischen Arbeitgeberverbandes führen Frauen, darunter vor allem Frauen in ihren 30ern, Frauen mit hohem Bildungsstand und verheiratete Frauen, den Anstieg der Beschäftigungszahlen an. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Erwerbstätigen um 327.000 gewachsen und 303.000 davon, damit 92,7%, waren Frauen. Während 304.000 Frauen mit Hochschulabschluss im vergangenen Jahr einen Job fanden, ist die Zahl der erwerbstätigen Frauen ohne Hochschulabschluss um 1.000 geschrumpft. Bei Männern ist die Zahl der Erwerbstätigen mit Hochschulabschluss um 209.000 gewachsen, während die der erwerbstätigen Männer ohne Hochschulabschluss um 185.000 zurückging. 69,2% der im vergangenen Jahr erwerbstätig gewordenen Frauen sind verheiratet. In Bezug darauf liegt die Vermutung nahe, dass Frauen verstärkt einen Job annehmen, während sich die Beschäftigungssituation ihrer Ehemänner verschlechtert. Mit der zunehmenden Beteiligung von Frauen an den wirtschaftlichen Aktivitäten ist auch die Zahl der Hausmänner gestiegen, die die volle Verantwortung für Kinderbetreuung und Hausarbeit übernehmen. Diese Zahl, die 2019 bei 155.000 lag, ist stets gestiegen und erreichte im vergangenen Jahr 218.000. Damit übertraf sie erstmals die Marke von 200.000. Auch die Zahl der sogenannten Ultra-Kurzarbeiter mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von weniger als 15 Stunden hat zugenommen. Im vergangenen Jahr erreichte die Zahl mit über 1,26 Millionen den bisher höchsten Stand. Die Zahl der Arbeitnehmer mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von weniger als 36 Stunden beträgt rund 5,13 Millionen und ist gegenüber dem Jahr 2022 um rund 1,16 Millionen geschrumpft. Die Tokseong-Frauenuniversität hat beschlossen, ab dem Studienjahr 2025 keine Studienanfängerinnen mehr in den Abteilungen für Germanistik und französische Sprach- und Literaturwissenschaft aufzunehmen. Damit unternimmt die Universität als erste in Seoul tatsächlich den Schritt zur gleichzeitigen Abschaffung der beiden Abteilungen. Nach Angaben der Universität am Mittwoch hat der Vorstand am Vortag das Statutenbuch der Uni überarbeitet. Zu den wichtigsten Änderungen gehört, dass die Abteilungen für Germanistik und französische Sprache und Literatur keine Studierenden mehr aufnehmen. Stattdessen wird eine neue Fakultät für freie Studiengänge mit 259 Studienplätzen geschaffen. Ein Mitarbeiter der Universität erklärte, dass der Schritt angesichts der Lage, dass die Zahl der schulpflichtigen Bevölkerung stets abnimmt, für eine langfristige Existenz und Entwicklung der Universität vorgenommen worden ist. Kim-Gon-hee, Rektorin der Deoksong-Frauenuniversität, hatte die Überarbeitung der Statuten der Universität seit Juni des vergangenen Jahres insgesamt dreimal auf die Tagesordnung der Sitzung des Senats gesetzt. Der Änderungsentwurf wurde vom Senat zweimal abgelehnt, aber im dritten Anlauf am 5. April wurde er mit 7 für und 5 Gegenstimmen angenommen. An der Uni gibt es jedoch weiterhin Widerstand und es wird behauptet, dass die Uni-Verwaltung auf die Mitglieder des Senats Druck ausgeübt habe. Ein Professor erklärte am schwarzen Brett der Uni seinen Rücktritt aus dem Senat und kritisierte, dass mit der Entscheidung gegen demokratische Verfahren verstoßen worden sei. Die Uni-Verwaltung habe die zweimalige Ablehnung des Senats nicht akzeptiert und denselben Änderungsentwurf erneut auf die Tagesordnung gesetzt und diesen durch anhaltenden Druck auf die Senatsmitglieder verabschieden lassen. Dass die Deoksong-Frauenuniversität als erste Uni in Seoul gleichzeitig die Abteilungen für Germanistik und französische Sprache und Literatur abgeschafft hat, hat natürlich für Schlagzeilen gesorgt. Es handelt sich um repräsentative und grundlegende geisteswissenschaftliche Fächer. Der Trend, dass Geisteswissenschaften aus dem Studienangebot gestrichen werden, ist überall zu beobachten. 2009 hat die Dongguk-Universität die Germanistikabteilung abgeschafft. Die Konggu-Universität hat im Jahr 2005 die Germanistikabteilung und die Abteilung für französische Sprache und Literatur zu einer Abteilung für EU-Wissenschaften mit kulturellem Schwerpunkt zusammengelegt. Dekane geisteswissenschaftlicher Fakultäten im ganzen Land äußerten Kritik und sagten, dass die Entscheidung der Deoksong-Frauenuniversität mit der Politik der Regierung zusammenhänge, die Zahl der Studienanfänger für freie Studiengänge zu erhöhen. Chung Hee-jung, Vorsitzender des Rates der Dekane geisteswissenschaftlicher Fakultäten der privaten Universitäten, sagt, um Unterstützung vom Bildungsministerium zu erhalten, müssen die Unis den Prozentsatz der Zulassungen für freie Studiengänge erhöhen. Damit hätten sie keine andere Wahl, als eine Umstrukturierung vorzunehmen, bei der die Zahl der Studierenden in weniger beliebten Fächern reduziert wird. An den Hochschulen in anderen Städten ist die Lage noch ernsthafter, sodass bereits an mehreren Unis in anderen Städten die beiden Studienabteilungen verschwunden sind. In Bildungskreisen herrscht nun die Sorge, dass die Politik der Regierung für ein größeres Angebot an freien Studiengängen grundlegende Geisteswissenschaften als Studienfach noch unbeliebter machen und diese schließlich aus dem Studienprogramm verschwinden lassen wird. Studierende, die ihre Zulassung für freie Studiengänge erhalten, entscheiden sich nach dem ersten Studienjahr für ihr Hauptstudium. Nach Daten der Seoul National University sind die beliebtesten Studienfächer, die die Studierenden der Abteilung für freie Studiengänge von 2010 bis 2023 nach dem ersten Studienjahr ausgewählt hatten, der Reihe nach Wirtschaftslehre, Betriebswirtschaft und Informatik. Rund 47% dieser Studierenden haben sich für diese drei Studienfächer entschieden. Im Gegensatz dazu wählten lediglich 7,1% Geisteswissenschaften als ihr Hauptstudienfach. Chung Se-kun, Philosophieprofessor an der Chungbuk-Universität, sagt, dass der Zusammenbruch der Studienabteilungen für grundlegende Geisteswissenschaften wegen der Politik der Regierung noch weiter beschleunigt werden kann. Maßnahmen zum Schutz der betreffenden Studienabteilungen seien erforderlich. Kang Chang-woo, Vorsitzender des Verbandes der Dekane geisteswissenschaftlicher Fakultäten der staatlichen und öffentlichen Universitäten, sagte ebenfalls, diesmal seien es die Abteilungen für Germanistik und französische Sprache und Literatur, bald werden andere Abteilungen folgen. Wenn eine Hochschule keine Ausbildung und Forschung im Bereich der grundlegenden Wissenschaften anbietet, verzichtet sie auf eine wichtige Funktion einer Universität. Man müsse gründlich darüber nachdenken, ob dies langfristig für die akademische Ausbildung gut ist. Marie Curie war eine Physikerin und Chemikerin polnischer Herkunft, die in Frankreich lebte und wirkte. Sie entdeckte gemeinsam mit ihrem Ehemann Pierre Curie die chemischen Elemente Polonium und Radium und erhielt 1903 einen anteiligen Nobelpreis für Physik und 1911 den Nobelpreis für Chemie. Sie ist bisher die erste und einzige Frau mit mehrfachen Nobelpreisen. Ihre Lebensgeschichte wurde nicht in Europa, sondern in Südkorea als ein Musical bearbeitet. Nun stößt das koreanische Musical sogar ins West End von London, einen der weltweit bedeutendsten Standorte für Bühnenproduktionen, vor. Die englische Version dieses koreanischen Originalmusicals, das in Südkorea uraufgeführt wurde und mehrere Preise gewann, feiert im kommenden Juni im West End von London ihre Premiere. Sie wird vom 1. Juni bis 28. Juli im Charing Cross Theater aufgeführt. Dies ist die erste langfristige West-End-Aufführung eines koreanischen Originalmusicals. Auch für die Aufführung in London fungiert Kang Byung-won, CEO der koreanischen Produktionsfirma Life, als Hauptproduzent. In Zusammenarbeit mit einem britischen Kreativteam und britischen Schauspielern leitete er die Adaption des Originaldrehbuches und der Originalmusik. Der 46-Jährige hat im Jahr 2011 die Produktionsfirma Life ins Leben gerufen und bisher mehrere Musicalwerke auf den Markt gebracht. Mit der Überzeugung, dass sein interessantes Werk die ganze Welt ansprechen kann, hat er mit jeder seiner Arbeiten den globalen Markt ins Visier genommen. Bisher hat er einschließlich Marie Curie 4 Musicalwerke seiner Firma erfolgreich in asiatischen Ländern wie China und Japan als Original- und Lizenzwerk vorgestellt. Nun tragen langsam seine Bemühungen um den Vorstoß seiner Werke in den englischsprachigen Raum Früchte. Im vergangenen Jahr fand in New York eine Aufführung eines Originalmusicals über die Gwangju-Demokratiebewegung mit dem Titel Gwangju statt. Nun wird das Werk Marie Curie 2 Monate lang in einem West End Theater aufgeführt. Das Theater ist zwar mit 265 Sitzen ein kleines Theater, befindet sich aber mitten in dem berühmten Viertel. Kang arbeitet daran, sein Werk auch nach dem Ende der zweimonatigen Uraufführung unbegrenzt weiter im West End anbieten zu können. Das erste südkoreanische Originalmusical, das im West End vorgestellt wurde, war das Musical The Last Empress. Im Jahr 2002 spielten koreanische Schauspieler 10 Tage lang auf Englisch. Es hat 22 Jahre gedauert, bis ein weiteres koreanisches Originalmusical über einen langen Zeitraum im West End vorgestellt wird. Dass das Musical Marie Curie nun in London aufgeführt wird, ist der interessanten Handlung und Gestaltung des Werkes zu verdanken, das die Geschichte über Leben und Tod einer Weltklasse-Wissenschaftlerin anhand der aktuellen Themen wie der Menschenrechte von Frauen, Einwanderern und Arbeitern darstellt. Dass Marie Curie als Musical auf der Weltbühne Chancen haben könnte, konnte dadurch bestätigt werden, dass das Stück im Jahr 2022 beim Music Gardens Festival in Warschau mit dem größten Preis, dem Golden Watering Can Award, ausgezeichnet wurde. Außerdem fanden im Geburtshausmuseum von Marie Curie ein Konzert und eine Talkshow statt. Eine Nachfahrin von Marie Curie sah sich das Video des Musicals an und lobte es als eine wunderschöne, überraschende und unbeschreibliche Aufführung.
KBS Buchtipp. Hallo und herzlich willkommen zum KBS Buchtipp. Mein Name ist Jan Dirks. In dieser Sendung stellen wir Ihnen Bücher aus Korea vor, die in deutscher Sprache erschienen sind. Romane, Erzählungen, Krimis, Science-Fiction, Fantasy, Klassiker, Gedichtbände, Kinder- und Jugendliteratur und Sachbücher, Werke unterschiedlichster Genres, aber immer lesenswert. Heute etwas für Krimi-Freunde. 7 Jahre Nacht, so heißt das Buch. 2011 in Südkorea, 2015 auf Deutsch erschienen, geschrieben von Jong Yoo-jung, die von der Presse bisweilen als der weibliche Stephen King Koreas bezeichnet wird. Sie merken es schon, nichts für schwache Nerven. Bei den meisten Krimis erfährt man ja erst ganz am Ende, wer der Täter ist. Hier weiß man es gleich zu Beginn. Choi Hyun-su, Sicherheitsmanager eines Stausees, hat dessen Schleusentore geöffnet und ein halbes Dorf in den Fluten ertränkt, nachdem er zuvor ein Mädchen erwürgt und seine eigene Frau umgebracht haben soll. 7 Jahre später leidet sein inzwischen 18-jähriger Sohn, Choi So-won, noch immer darunter, ein solches Monster als Vater zu haben. gemeinsam mit seinem Ziehonkel, einem ehemaligen Nachbarn, der als einziger Mensch zu ihm hält, lebt er nun in einem abgelegenen Dorf am Meer. Als ein spektakulärer Tauchunfall, bei dem der Onkel als Rettungstaucher im Einsatz ist, sie erneut in die Presse bringt. Über Nacht verschwindet der Onkel, hinterlässt jedoch das Manuskript eines Romans, in dem er die Ereignisse von vor 7 Jahren literarisch verarbeitet hat und sich auf die Suche macht nach der Wahrheit und den Motiven hinter dem monströsen Verbrechen. Wir lesen nun seine Aufzeichnungen und dank seiner akribischen Recherchen bekommen wir die Ereignisse aus der Perspektive aller Beteiligten geschildert. Da ist die Hauptperson, der phlegmatische Choi Hyun-su, ein Versager, ein Alkoholiker, der seine Baseballkarriere schon früh an den Nagel hängen musste und seitdem den Weg des geringsten Widerstands geht. Da ist seine Frau Kang Eun-ju, die aus einfachen Verhältnissen kommt und etwas aus sich machen will. Ihr Ehrgeiz und ihre Sehnsucht nach finanziellem Wohlstand haben sie hart und giftig gemacht. Da ist der Zahnarzt Lee Yong-jae, der Besitzer des Landschaftsparks am Stausee, ein perverser Gewalttäter und Vater des ermordeten Mädchens. Und da ist Sohwons schon erwähnter Ziehonkel Ahn Song-hwan, ein weitgehend passiver Beobachter, der auf der Suche nach einem guten Stoff für seinen nächsten Roman ist. Sie alle, das zeigt sich sehr bald, sind letztlich Teil dieser Katastrophe. Sie alle steuern darauf zu. Über der gesamten Geschichte liegt eine seltsam unwirkliche, albtraumhafte Atmosphäre, nicht zuletzt verstärkt durch das Mittel des Romans im Roman, einen zusätzlichen Verfremdungseffekt, und viele dunkle Bilder bleiben beim Lesen im Gedächtnis. So vor allem das überflutete Dorf, die Unterwasserwelt als Symbol für die Untiefen der menschlichen Seele, unzugänglich und beunruhigend. Die Geschichte ist erzähltechnisch und psychologisch komplex. Es gibt viele Figuren, viele Perspektivwechsel, viele verschiedene zeitliche Ebenen und keine einfache Antwort auf die Frage, was einen Menschen dazu treibt, ein solches Verbrechen zu begehen. Schuld ist nicht einfach nur eine unglückliche Kindheit, eine krankhafte Veranlagung oder eine ungerechte Gesellschaft, sondern eine schicksalhafte Verknüpfung vieler verschiedener, teils auch zufälliger Umstände und vieler Gefühle und Eigenschaften, die jeder Mensch in sich trägt. Jung Yu-jung, 7 Jahre Nacht, übersetzt aus dem Koreanischen von Kyung-hae Flügel, erschienen im Unionsverlag. Das Buch hat 528 Seiten und kostet 19,95 Euro. Das war der KBS Buchtipp für diese Woche. Nächste Woche eine sehr ungewöhnliche Geschichte, die vor allem junge Leserinnen und Leser ansprechen dürfte. Freuen Sie sich drauf. Vielen Dank für heute und auf Wiederhören, sagt Jan Dirks.
Sie hörten die Sendung Kreuz quer durch Korea mit dem Lied Schicksal, gesungen von Cool. Danke Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich von Ihnen für heute. Tschüss.
Alltagskoreanisch. 안녕하세요. 영인 begrüßt Sie herzlich zu Alltagskoreanisch. Heute noch einmal mit der folgenden Szene aus der Serie Good Doctor.
눈꼴 시험 못 보겠더라. 병원 앞에 손잡고 다니고 난리도 아니야.
박시원 걔 손잡고 다니면 완전 재활원 선생님 같지 않겠냐? 어?
야! 따라와. 따라와!
Yunsa und Xion haben schließlich doch noch zueinander gefunden und das ganze Krankenhaus weiß darüber Bescheid. Doch nicht alle zeigen Verständnis für das glückliche Paar. In dieser Szene reden zum Beispiel zwei Kollegen schlecht über Xion und werden dabei von Yunsa überrascht. Um sie zu ermahnen, fordert sie mit gereizter Stimme dazu auf, ihr zu folgen. Darawa. Ich wiederhole. Darawa. Auf Deutsch, mir nach. Das ist unser Ausdruck der Woche gewesen, der vertraut formuliert ist. Gegenüber älteren oder nicht vertrauten Personen, die Sie siezen, sollten Sie die informell höfliche Variante verwenden, und zwar 따라오세요. Noch einmal 따라오세요. Und hier noch einmal das Original.
따라와. 따라와. 따라와.
Als nächstes haben wir uns den Satz 눈꼴 시어 못 보겠더라 für Es ist mir ja wirklich zuwider, ich konnte nicht weiter hinschauen. Am Anfang der Szene angeschaut. 눈꼴 시어 ist eine Zusammensetzung aus dem Verb 눈꼴 시다 für jemandes Anblick, Verhalten ist zuwider und dem Suffix 어 zur Begründung. Das Adverb 못 für nicht bestimmt die darauffolgende Verbform 보겠더라 näher. 보겠더라 besteht aus dem Verbstamm 보 des Verbs 보다 für sehen, dem Infix 겟 zum Ausdruck des Willens und der Absicht und der Endung 더라 zur Mitteilung eines Erlebnisses. Das Ganze zusammen 눈꼴 시어 못 보겠더라. Noch einmal. 눈꼴 시어 못 보겠더라. Könnte man also dem Kontext nach mit Ich konnte nicht hinsehen, weil ihr Anblick mir zuwider war, übersetzen. Hören Sie noch einmal den O-Ton.
눈꼴 시어 못 보겠더라. 눈꼴 시어 못 보겠더라. 눈꼴 시어 못 보겠더라.
Zuletzt haben wir uns mit der Formulierung 손잡고 다니다 noch einmal 손잡고 다니다 für Hände haltend gehen beschäftigt. 손잡고 ist eine Zusammensetzung aus dem Verbstamm 손잡 des Verbs 손잡다 für Hände halten und dem Suffix 고, die der Aufzählung von mehreren Aktionen dient. Die nächste Handlung wird in diesem Fall mit dem Verb 다니다 deutlich gemacht, dass für gehen, regelmäßig besuchen, verkehren steht. Hören Sie abschließend noch einmal in die ganze Szene rein.
눈꼴 시어 못 보겠더라. 병원 앞에 손잡고 다니고 난리도 아니야.
박시원 걔 손잡고 다니면 완전 재활원 선생님 같지 않겠냐? 어?
야! 따라와. 따라와!
그럼 heute verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
Hallo und herzlich willkommen zu Musik verbindet auf KBS World Radio. Jede Woche stellen wir hier traditionelle Musik und interessante Musikerinnen und Musiker vor. In unserer heutigen Episode geht es unter anderem um die Insel Jeju und den Musiker Park Byung-chan. Am Mikrofon ist Alexandra Lottje. Bleiben Sie dran! Die Die Insel Jeju wird auch Samdado genannt, weil sie dem Volksmund nach drei Dinge im Überfluss hat: Felsen, Wind und Frauen. Die Felsen kommen daher, dass sie als Vulkaninsel nicht nur für ihre exotische Landschaft, sondern auch für ihr schwarzes, löchriges Lavagestein bekannt war. Die Frauen, weil viele Männer früher ihr Leben bei der Fischerei oder anderen Tätigkeiten auf dem Meer verloren und es daher mehr Frauen als Männer auf der Insel gab. Und der Wind ist Jejus Lage zu verdanken. Die Insel liegt weit ab vom Festland im Nordpazifik, welcher von sehr wechselhaften Druckgebieten geprägt ist. Zudem gibt es keine natürlichen Barrieren, die Jeju vor dem Wind schützen. Doch der starke Wind machte Landwirtschaft auf der Insel nicht einfach. Die Vulkanerde enthielt nur wenig Feuchtigkeit und der Wind blies die Samen gerne weg, noch bevor sie keimen und Wurzeln schlagen konnten. Die Bauern auf Jeju mussten die Samen daher in die Erde einstampfen, damit sie an Ort und Stelle blieben. Gott sei Dank gab es noch eines, was auf Jeju reichlich vorhanden war, und zwar Pferde. Also trieben die Bauern die Pferde aufs Feld, damit diese die Samen in die Erde stampfen. Unser erstes Lied für heute ist ein Volkslied aus Jeju, das von diesem Einstampfen der Samen in die Erde erzählt. Gesungen wird es von einem Bewohner der Insel Jeju, Yang Dobong. Auch heute wollen wir Ihnen einen berühmten traditionellen Künstler vorstellen. Diese Woche sprechen wir über Park Byeong-chon, der ein Träger des immateriellen koreanischen Kulturerbes Jindo Sikkim-gut war, einem schamanischen Reinigungsritual. Viele denken, dass Schamanen Menschen sind, die mit Geistern oder Göttern kommunizieren können. Aber südlich des Han-Flusses wurde Schamanismus in der Familie vererbt. Die Frauen in diesen Familien leiteten die schamanischen Rituale, auf Koreanisch Gut genannt. Dieser Begriff kann sich auf eine große Bandbreite an Ritualen beziehen, Beerdigungen, Exorzismen, Reinigungszeremonien und vieles andere. Die Männer in den Familien wurden Musiker und spielten die Musik während der Zeremonien. Diese schamanischen Familien haben mit ihrer Musik und ihrem Tanz deutliche Spuren in der koreanischen Volkskunst hinterlassen. Park Byung-chun war ein Schamane aus Jindo in 9. Generation. Er hatte ein außergewöhnliches Talent für Gesang und Tanz und war damit der geborene Schamane. Doch als er jung war, wollte er nicht ins Familiengeschäft einsteigen, weil er nicht wollte, dass die Menschen auf ihn herabschauen. Letztlich konnte er aber seinem Schicksal nicht entfliehen, kehrte heim und wurde ein schamanischer Musiker. Und nicht nur das, er wurde ein Kulturbotschafter, der unbekannte und oft ignorierte Aspekte der traditionellen koreanischen Kultur entdeckte und bekannt machte. In einer Welt, in der schamanische Rituale als Aberglauben abgetan wurden, sorgte Park Byung-chun dafür, dass dieses traditionelle Kulturgut als ein wertvolles Kulturerbe anerkannt wurde. Zudem verwandelte er zahlreiche traditionelle Praktiken in mitreißende Bühnenaufführungen. Dazu zählten unter anderem das Stück Tashiregi, das auf der Insel Jindo bei Beerdigungen gespielt wurde, oder auch der Trommeltanz der Insel Jindo, bei dem die Tänzer mit zwei Trommelstöcken auf eine um den Bauch gebundene Trommel schlagen. Park Byung-chun starb im Jahr 2007, aber sein großer Beitrag zur koreanischen Volkskultur und dem Schamanismus ist bis heute nicht vergessen. Hören wir nun Ku im Shinawi, gesungen von Park Byung-chun. Unser letztes Lied für heute ist ein weibliches Kagok-Lied mit dem Titel Podödün, zu Deutsch der Weidenbaum. Kagok ist ein Liedgenre mit unterschiedlichen Liedern für Männer und Frauen. Kagok werden daher in weibliche und männliche Kagok unterteilt. Meist werden zudem mehrere Lieder hintereinander gesungen. Das Lied, das als erstes gesungen wird, heißt Chosudeop, das zweite Lied Isudeop. Der Titel Der Weidenbaum kommt daher, dass das Lied auf einem Gedicht beruht, welches mit diesen Worten beginnt. Das Lied erzählt von einer Frau, die sich nach ihrem Geliebten sehnt, der ihr versprochen hatte, im Frühling zu ihr zurückzukehren. Der Weidenbaum ist ein Isudeop, wird also üblicherweise als zweites Lied einer Serie gesungen und ist das langsamste aller weiblichen Kagoglieder. Hier also zum Abschluss Kangwon-sun mit Der Weidenbaum. Das war Musik verbindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.de. kbs.co.kr/german. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.